Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Ausgabe des Rick Future Podcasts. Ich bin's wieder, der Tim. Und während ich das hier aufnehme, ist es in Deutschland unfassbar heiß. Auch bei mir hier im Studio ist es weit über 30 Grad. Deswegen will ich gar nicht zu lange um eure Aufmerksamkeit bitten, aber etwas habe ich dann doch mitgebracht. Und zwar die Neuigkeit, dass nach ein wenig Verzögerung jetzt endlich auch das Hörbuch erschienen ist zum 6. Rick Future Roman Kampf der Brüder. Und das ist, wie wir in der letzten Folge schon erzählt haben, ein ganz besonderes Buch geworden, wo wir uns viel Zeit gelassen haben und geschliffen und gefeilt haben, denn da gibt es ganz, ganz spannende neue Perspektiven. Wir hatten nämlich ehrlicherweise die Situation, dass das Hörspiel an sich gut funktioniert, aber wenn man dann bestimmte Szenen niederschreibt und mal detaillierter durchdenkt und auch beschrieben werden soll, was passiert und wie Figuren handeln, dann merkt man, dass es da so gewisse Löcher gab, wo etwas untererklärt war, wo nicht ganz klar war, wie das Ganze da passiert ist oder wie jemand da hinkommt oder warum jemand etwas sagt oder tut. Manche Dialoge waren ein bisschen holprig und da haben wir lange miteinander gesprochen und Sachen ausprobiert und nochmal umgeschrieben, beziehungsweise Dane hat natürlich umgeschrieben und ich habe da beraten. Es war quasi wichtig, dass dieses Buch als Roman funktioniert, ohne dass irgendwas an der Handlung oder dem Kanon verändert wird. Aber trotzdem, es ist ein anderes Medium, es funktioniert anders und deswegen mussten wir da ein bisschen oder haben wir da sehr gerne auch ein bisschen weiter gefasst erzählt und mehr Szenen hinzugefügt aus Huberts Vergangenheit, mehr Details preisgegeben und eben auch ganz, ganz neue Dinge erzählt, die vorher nicht bekannt waren oder die einfach im Dunkeln lagen. Zum Beispiel, wie das damals war mit Grenodias und mit Trancadios. Ihr wisst es, Trancadios ist der Vater von Hubert und Grenodias ist eigentlich mal der beste Freund gewesen von Trancadios. Dieses ganze Thema taucht in den Hörspielen, in den Folgen 6 und 7, nicht so sehr ausgebreitet auf. Man hat so ein bisschen angetippt, angedeutet und wir wollten es jetzt aber mit Leben erfüllen. Das ist uns, glaube ich, auch gut gelungen, beziehungsweise wie gesagt Dane. Jetzt konnte ich das Ganze als Hörbuch vertonen. Eigentlich war das alles geplant, dass das immer gleichzeitig erscheinen kann, aber durch Verzögerung von 1, 2, 3 Monaten war für mich dann natürlich auch die Schwierigkeit. Ich habe ja einen Terminkalender, der schon relativ langfristig immer geplant werden muss, weil ich viele, viele Hörbücher vorlese. Und diese Hörbücher für Rick Future waren fest eingeplant. Und ich brauche dafür schon 1, 2, 3 Tage, um sowas einzusprechen und dann muss ich es noch bearbeiten. Und diese Zeit musste ich dann an anderer Stelle im Kalender irgendwie freischaufeln. Deswegen jetzt der Release unseres Hörbuchs. Ihr kriegt es vor allen Dingen natürlich bei Gumroad, rickfuture.gumroad.com. Und dort könnt ihr das Hörbuch direkt runterladen, kriegt es als MP3. Und könnt die MP3-Dateien dann auch weiter speichern an anderen Orten und so. Ihr seid nicht gebunden an Gumroad. Trotzdem gibt es natürlich das Hörbuch auch bei BookBeat. Audible ist natürlich wie immer auch beliefert worden. Da ist aber seit einiger Zeit, das Problem haben nicht nur wir, sondern ganz, ganz viele andere, immer eine Unklarheit, wann kommt es denn? Also man gibt da einen Veröffentlichungstag an, aber der wird meistens nicht eingehalten. Und dann wird man irgendwann überrascht, oh, jetzt ist das Hörbuch da, aber man erreicht da eigentlich auch niemanden, der einem Infos geben kann. Es ist so ein bisschen eine Blackbox, eine Wundertüte. Und manchmal wartet man länger auf die schöne Überraschung, dass das Hörbuch da ist, als gewünscht. Deswegen können wir euch da keine festen Tage nennen, aber bei BookBeat zumindest klappt das sehr gut. Und da ist es schon seit dem 25. erhältlich. Gumroad ist immer ein bisschen früher dran. Deswegen lohnt es sich für euch, wenn ihr an den Hörbüchern interessiert seid, auf unsere Gumroad-Seite zu gehen, auf unseren Shop da, rechts oben auf so einen Link zu klicken, womit man sich informieren lassen kann, wenn es ein neues Produkt gibt. Dann kriegt ihr eine kurze Mail, auch nur dann. Ihr kriegt keine Spam-Mails und so weiter von Gumroad. Und das hat super geklappt. Ein paar von euch haben direkt zugeschlagen am ersten und zweiten Tag. Für alle anderen sei jetzt gesagt, das Hörbuch ist bei Gumroad, bei BookBeat und hoffentlich auch bei Audible bald verfügbar. Ja, und ich wollte euch jetzt natürlich gerne den Mund ein bisschen wässrig machen da drauf. Deswegen habe ich als Hörprobe das erste Kapitel mitgebracht, in dem Trancadios und Grenodias eine Schlacht ausfechten in der Vergangenheit und wir sie so ein bisschen kennenlernen, als sie noch nicht unbedingt an der Spitze des Hauses Orenias und ähnlichen Funktionen stehen. Sehr, sehr spannend, ein tolles Kapitel. Bevor wir dazu kommen, weil das so ein bisschen jetzt ein längerer Abschnitt ist, möchte ich aber noch kurz was dazu sagen, weil die Frage immer wieder kommt. Was ist denn mit der nächsten Hörspielfolge, Folge 20? Und deswegen gibt's einen kurzen Bumper. Und die Info, dass ich sehr gut vorankomme mit dem Hörspiel. Es ist ehrlicherweise auch da nicht ganz einfach, das so nebenbei immer einzubauen in den Alltag, aber ich habe da jetzt gerade einen ganz guten Workflow gefunden. Wobei, da wieder mal, also es ist echt total spannend, was für Sachen passieren, wenn man Projekte anfasst, die schon lange in der Pipeline sind und bei denen man dachte, alles ist super und perfekt vorbereitet. Tatsächlich sind bei einer Figur, die recht wichtig ist in der Folge, das möchte ich nicht spoilern, in der Mitte fehlen ein paar Takes. Keiner kann sich erklären, warum die nicht da sind. Und die Aufnahmen liegen schon so lange zurück. Wir sprechen noch vor Corona, ja? Also wir sind im Jahr 2019 gewesen mit den Aufnahmen. Die muss man jetzt wiederholen und die müssen jetzt nachaufgenommen werden. Das findet aber auch statt. Bloß solche Kleinigkeiten halten dann trotzdem die Produktion immer wieder auf. Ich freue mich aber total, die Folge nimmt Gestalt an, es funktioniert alles sehr gut. Es ist total schön, an neuen Sachen für euch zu arbeiten. Ein bisschen müsst ihr euch aber leider noch gedulden. Denn wie ihr wisst, Rick Future ist ein außerhalb der Romane nicht kommerzielles Projekt. Ihr kriegt die Hörspiele von uns geschenkt. Das bedeutet aber auch, dass wir sie neben einem Vollzeitjob erstellen müssen. Und das, was früher Sven und ich zusammen machen konnten und wo wir uns unter die Arme greifen konnten, das mache ich jetzt halt komplett allein. Und deswegen muss ich euch noch ein bisschen um Geduld bitten, aber es passiert was. Da kommen neue Sachen auf euch zu und wir haben uns für den Sommer auch vorgenommen, dass wir da noch für die Zukunft ein paar weitere Weichen stellen und nochmal ein paar Sachen aufschreiben und finaler machen und dass dann vielleicht außerhalb der Retakes für Folge 20 auch noch weitere Aufnahmen stattfinden können in den nächsten Monaten. Aber das will ich noch nicht beschwören, das kann durchaus noch ein bisschen dauern. Nur für euch das Signal, Rick Future geht es gut, Rick Future ist noch da und wir machen einfach in unserem Tempo weiter. Auch wenn es mal zwischendurch länger dauert und wenn es sehr heiß ist. Aber ihr kennt das ja schon von uns, dass wir uns gerne Zeit nehmen. Dadurch ist es aber auch ein Projekt voller Liebe und voller Spaß und nichts wird irgendwie mit schlechter Laune oder irgendwie so einer halben Arschbacke oder sowas gemacht. Das wird alles sehr gewissenhaft, sehr cool und ihr könnt euch darauf freuen, dass es bald wieder was Neues zu hören gibt. Dann bringe ich im nächsten Podcast nämlich eine nächste Szene mit, damit ihr noch einen weiteren Ausschnitt hören könnt aus Folge 20. So, das war die Info zur nächsten Folge 20. Und jetzt habt ihr es euch verdient, das erste Kapitel zum Hörbuch Kampf der Brüder. Viel Spaß! Was die Ehre gebietet. Der leichte Kreuzer Aurelus fiel aus dem Hyperraum und eröffnete augenblicklich das Feuer auf das Barbarenschiff. Trancadios, Sohn des Vareios, und seine Kriegerkameraden saßen in voller Kampfmontur in der halbdunklen, fensterlosen Enge eines der drei Landungsboote, welche am stählernen Bauch des Kreuzers hingen, während das druckvolle Wump, Wump, Wump der Geschütztürme gedämpft durch die Außenhülle des Bootes drang, konnte er an nichts anderes denken als an Kelessis, die zu Hause auf Golvonia kurz davor stand, seinen Sohn zur Welt zu bringen. Seinen Sohn! Noch immer war diese Vorstellung unfassbar. So lange hatten sie sich ein Kind gewünscht, und nun würden sie ihn bald in den Armen halten. Den Statthalter ihrer Blutlinie. Einen Erben für alle Titel, die Trancadios hoffte, sich dereinst im Hohen Rat zu verdienen. Das hieß, sofern er nicht vorher auf dem Schlachtfeld sein Leben ließ. Er hatte viele, allzu viele Kameraden sterben sehen, die sich für unbesiegbar gehalten hatten. So wie er einst auch. Während draußen im All der Kampf weiter tobte, schloss Trancadios die Augen und atmete einmal tief ein und aus in dem Versuch, seine Aufregung niederzukämpfen, die zu gleichen Teilen von dem nahenden Bodengefecht rührte wie von der Vorstellung an seine geliebte Kelessis. Er wusste, dass die Geburt sie nervös machte. Ihre eigene Mutter war gestorben, als sie ihr das Leben schenkte, und er wünschte sich, er könnte jetzt bei ihr sein, ihre Hand halten und sie durch das begleiten, was ihr bevorstand.
»Keine Sorge«, hörte er Grenodias links von sich flüstern.
Trankadios sah seinen besten Freund an. Grenodias, Sohn des Arkos, sah aus wie die Halbgötter der alten Mythen. Eingehüllt in den obsidianschwarzen Kampfpanzer war er kräftig gebaut wie ein ausgewachsener Warg. Sein Gesicht war perfekt geschnitten, seine Mähne und sein Bartpelz beeindruckend, sein Fell von einem sanften Beige, ein seltener Anblick bei ihrem Volk. Zuversicht leuchtete in seinen meerblauen Augen, als er sagte,
»Es wird schon gut gehen. Vertrau mir.«
Trankadios glaubte für einen Moment, sein Freund bezöge sich auf die bevorstehende Schlacht, bis ihm klar wurde, dass Grenodias einmal mehr erraten hatte, was in seinem Kopf vorging. Ein seltenes Talent, das außer ihm nur Kelessis besaß.
»Ich werde Vater«, flüsterte Trankadios zurück. »Wie konnte das passieren?«
Grenodias grinste mit perfekten Zähnen. »Muss ich dir ernsthaft den anatomischen Vorgang erklären?« Trankadios hörte, wie einige seiner Kameraden leise und brummend darüber lachten.
»Du weißt, was ich meine«, flüsterte er. »Weiß ich«,
Grenodias nickte ernst.
»Und genauso weiß ich, dass du ein ausgezeichneter Vater sein wirst,
sobald du endlich aufhörst, dir unnötige Sorgen zu machen.
Freu dich lieber, dass du gleich die Galaxis von ein paar Pyreax befreien kannst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das hebt meine Laune immer gewaltig.«
»Buta und Aletro«,
hörten sie ihre Kameradin Sovares knurren, die ihnen gegenüber saß,
»ich hasse diesen stinkenden Barbarenabschaum.«
Sie erhielt brummende Zustimmung von allen, die sie gehört hatten. Sie alle horchten auf, als ein Einschlag durch die Hülle des Landungsboots zu vernehmen war. Etwas hatte den Schild der Aurelus getroffen, der den Kreuzer und die Boote umhüllte.
»Aber was, wenn irgendetwas schief geht?«, flüsterte Trankadios. »Sie ist ganz allein und Kelessis ist gesund und stark.«
Sein Freund legte ihm eine behandschuhte Hand auf den azurblauen Schulterpanzer.
»Eine bessere Frau, als du sie verdienst, um ehrlich zu sein.«
Trankadios lächelte widerwillig. Grenodias wusste, wovon er sprach. Bis zur zweiten Hälfte ihrer Schwangerschaft hatte Kelessis in ihrer Einheit gedient. Sie entstammte einer langen Reihe stolzer Kriegerinnen, die sich bis zur legendären Doritan vor 3000 Jahren zurückverfolgen ließ. Grenodias hatte, genau wie Trankadios selbst, mit eigenen Augen gesehen, wie zäh sie war, wie starrsinnig, nicht nur auf dem Schlachtfeld. Und ja, vielleicht war sie wirklich eine bessere Frau, als er sie verdiente, doch Trankadios liebte sie mit einer Inbrunst, die ihm manchmal den Atem raubte. Ohne sie schien etwas Essentielles in ihrer Einheit zu fehlen. Vielleicht war das der Grund, warum die Nervosität seine Eingeweide kitzelte. Ein Kampf gegen eine Horde Pyriak-Barbaren, normalerweise hätte er darüber gelacht und wäre mit Freuden ins Gefecht gegangen, doch heute...
»Versuch endlich an etwas anderes zu denken«, sagte Grenodias. »Verstanden?«
»Jawohl, Erhabener.«
Trankadios grinste, als er sah, wie sein Freund grimmig den Mund verzog. Er hasste es, so genannt zu werden, wenngleich es technisch gesehen die korrekte Anrede für den Sohn des Oberhaupts des Hauses Orenias war. Doch auch wenn er von edler Abstammung war, sah sich Grenodias in erster Linie als einen Krieger, der nicht besser war und nicht schlechter als seine Kameraden. Jemand, der sich Respekt und Anerkennung erst verdienen musste, statt zu meinen, dass sie ihm in die Wiege gelegt worden seien. Trankadios schätzte diese Eigenheit sehr an seinem Freund. Dennoch zweifelte niemand daran, dass Grenodias eines Tages die 5 Prüfungen mit Bravour meistern würde, die ihn zu einem Mitglied des Hohen Rates machen und ihm erlauben würden, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Arkos war von allen 3 Häusern geachtet, die das Geschick des Golvonischen Imperiums lenkten. Ein Mann von Würde und Weisheit. Trankadios wusste, sein bester Freund würde die Leistungen seines Vaters noch in den Schatten stellen, und er würde stolz darauf sein, ihm dienen zu dürfen. Doch noch lagen Grenodias Prüfungen einige Jahre in der Zukunft, genau wie jene seiner Kameraden. Trankadios Blick fiel auf die 19 jungen Golvonen, die mit ihm im Landungsboot saßen, auf zwei gegenüberliegende Sitzreihen verteilt, eingehüllt in ihre blitzenden Kampfrüstungen, die Energiegewehre in Händen, die Vibro-Schwerter zusammengeklappt an ihren Oberschenkelpanzern. Sie alle hatten ihre Ausbildung eben erst abgeschlossen. Keiner von ihnen war älter als 20 Standardjahre. Doch sie hatten im Angesicht von Buta und Aletro, den Göttern des Krieges, geschworen, ihre Spezies und deren Verbündete gegen jegliche Gefahren zu verteidigen. Und trotz ihrer Jugend hatten sie alle dem Namen ihrer Einheit in einer Reihe von Schlachten Ehre gemacht. Die schwarzen Dasroks. Genauso stark und tödlich wie das Raubtier aus den Eiswüsten ihrer Heimat und der Stolz der golvonischen Bodentruppen. Trankadios Ohren zuckten, als das rhythmische Wummern der Geschütze stoppte. Weitere Einschläge auf den Schild blieben aus.
Das Rocks!
Sie alle setzten sich kerzengerade hin, als Hauptmann Rykorus aus dem Cockpit trat, den nachtblauen Umhang hinter sich herwehend. 20 Brustplatten schepperten synchron, als sie alle mit den Fäusten über dem Herzen salutierten.
»Wie die Brücke soeben meldet, wurde das Mutterschiff des Feindes vernichtet«, knurrte Rykorus.
Sein Gesicht war düster, aber das war es immer, nicht zuletzt dank der Narben, die fahl durch seinen Pelz leuchteten. Trankadios hatte den alten Veteranen von über 100 Schlachten kein einziges Mal lächeln sehen.
»Wir befinden uns jetzt im Anflug auf Darun. Unser Störsender hat verhindert, dass die Barbaren eine Nachricht an ihre Horden in der Kolonie senden konnten, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis sie merken, dass wir hier sind.«
Rykorus ließ den Blick über seine Einheit schweifen.
»Wir gehen davon aus, dass die Pyriaks gerade dabei sind, die Kolonisten abzuschlachten. Die Daruna haben uns um Hilfe gerufen und die Ehre gebietet es, dem Folge zu leisten, auch wenn sie keine Golvonen sind. Also schicken wir dieses Barbarengezücht zu seinen wertlosen Ahnen. Verstanden?«
»Verstanden, Herr«, antworteten seine Krieger wie aus einem Mund. »Dreckige Wilde!«
Für einen Moment verdrängte Trankadios Abscheu gegen ihren Gegner seine Unruhe. Die Pyriaks sorgten schon viel zu lange für Ärger in den Randgebieten des Imperiums und des intergalaktischen Völkerbundes. Sie waren ein Clan aus der Spezies der Arkosch. Degenerierter, ehrloser Abschaum, der mit einem Schwarm von Schiffen, die sie anderen, deutlich höher entwickelten Völkern gestohlen hatten, die Sternwege unsicher machte und dabei eine blutige Spur durch die Galaxis zog. Sie benutzten irgendwelche Drogen, um sich in eine Kampftrance zu versetzen, die sie in blindwütige, rasende Berserker verwandelte. Ohne Gnade, ohne Angst. So fielen sie über Handelsschiffe und wehrlose, dünn besiedelte Welten her, um sie auszuplündern und schienen Erfüllung darin zu finden, andere Wesen zu massakrieren. Das Einzige, was sie verstanden, war Gewalt, und nichts anderes würden sie von den schwarzen Dasroks und den anderen Kampfeinheiten der Aurelus ernten.
»Die Landungsboote werden ihre Schockschiffe ausschalten, bevor diese fliehen können«, brummte Rykorus. »Die Eisschwerter, die roten Speere und wir werden die Barbaren von den Bergarbeitern ablenken und sie ausschalten. Kein einziger Pyriak bleibt am Leben. Noch Fragen?«
Grenodias hob die Hand.
»Wissen wir, wie viele Barbaren dort unten sind, Herr?«
»Der Scanner zeigt 5 Schockschiffe. Wir gehen also von wenigstens 500 von diesem Abschaum aus.«
Grenodias und Trankadios sahen einander an und grinsten. 500 Pyriaks gegen 3 golvonische Einheiten mit je 21 Kriegern. Die Barbaren hatten nicht die geringste Chance. Im selben Moment hörten sie ein leises, metallisches Knirschen, als sich das Landungsboot aus den Andockklammern der Aurelus löste. Die Antriebe des winzigen Raumgefährts feuerten auf Höchstleistung, auch wenn die Antiträgheitsfelder verhinderten, dass die Insassen davon etwas spürten. Trankadios stellte sich vor, wie das Landungsboot zusammen mit denen der Eisschwerter und der roten Speere dem Mond Darun entgegenraste, der im Orbit eines türkisfarbenen Gasriesen hing, irgendwo in einem System, von dem er bis vor einer Stunde noch nie etwas gehört hatte. Darun hatte keine indigene Bevölkerung. Der Mond war eine karge, graue Kugel, die nur wenig Leben beherbergte. Dennoch hatte sich hier ein kleines, unabhängiges Bergbauunternehmen niedergelassen, das in der felsigen Kruste nach Thulium, Iridium und anderen Metallen schürfte, um sie auf unterentwickelten Welten zu verkaufen. Die Aurelus war gerade auf dem Weg zurück nach Golvonia gewesen, nachdem sie monatelang in den Außenbezirken des Imperiums patrouilliert hatte, als der zerhackte Notruf der Bergarbeiter eingegangen war. Trancadios innere Anspannung kehrte zurück, als das Landungsboot zu ruckeln begann, während es durch die Atmosphäre der Minenkolonie raste. Er hörte das Brüllen der Reibungshitze, die mit Flammenzungen über den Bug leckte.
»Bereit machen für den Absprung!« befahl Rykoros. »Buta und Aletro seien mit euch! Ehre den drei Häusern!« »Ehre den drei Häusern!« echote der Ruf durch das Landungsboot.
Trancadios fühlte einen wohligen Schauer unter seinem Fell. »Wünsch uns Glück, Kelessis«, dachte er. »Ich werde ein paar Barbaren für dich töten.« Zeitgleich erhoben sich die Krieger von ihren Bänken und betätigten die Kontrollfelder auf ihren Unterarmpanzern. Die Helme stülpten sich ihnen über und versiegelten sich. Das Scanner-Display von Trancadios Helmvisier wurde aktiviert. Er sah seine Umwelt mit übergolvonischer Schärfe. Die automatische Zielerfassung war eingeschaltet und hob jedes Objekt und jedes Wesen, das sein Blick fixierte, mit greller Umrandung hervor. Icons zeigten seinen Status und den seiner Kameraden an. Sein Puls war bemerkenswert ruhig, wie die Anzeigen ihm verrieten. Die Bodenluke des Landungsboots hatte sich längst geöffnet und gab den Blick frei auf die graue Kraterlandschaft von Darun im grün-blauen Licht seines Mutterplaneten. Die Monotonie wurde nur hier und da von riesigen, pilzartigen Gewächsen unterbrochen. Zwischen den Kratern konnte Trancadios schmucklose Gebäude sehen, Silos, Minenfahrzeuge und Feuer.
»Absprung!« befahl Hauptmann Rykoros und ging mit gutem Beispiel voran.
Seine Einheit folgte in der nächsten Sekunde im perfekten Einklang, als wären die 20 Krieger ein einziger Organismus. Die Eisschwerter und die roten Speere taten es ihnen gleich. Wie ein Schwarm schwarzer Kometen stürzten die drei Kampfeinheiten durch Wind und Wolken. Böen umtosten Trancadios, als er fiel, das Gewehr in der Hand. Der Boden raste immer näher. Die Stimme des Hauptmanns brüllte in sein Komm:
Hoverpax!
Trancadios und seine Kameraden gehorchten und aktivierten die Packs auf ihren Rücken. Kraftfelder bauten sich auf und verlangsamten ihren Sturz. Trancadios Scanner zeigte ihm weitere Impressionen des Schlachtfelds. Die Schockschiffe der Pyriax, hässliche, halbwegs stromlinienförmige Maschinen, umringten trichterförmige Baugruben und kastenförmige Wohncontainer, die Unterbringungen der Bergarbeiter. Er sah Leichen querverteilt auf dem grauen Stein, Feiraner, Grabuk, Momonoria und die Vertreter von dutzenden anderen Spezies, deren Blut sich mit dem Staub mischte. Und er sah den Feind. Und der Feind sah sie. Die Pyriax brüllten in ihrer grunzenden, abstoßenden Sprache in die Nacht. Wie geplant ließ ein Großteil der Barbaren von den unbewaffneten Arbeitern ab und eröffnete das Feuer auf die herabschwebenden Golvonen. Ein Stroboskopgewitter von Laserstrahlen und Plasmabolzen zuckte durch die Dunkelheit. Trancadios fühlte einen Schuss in seinen Brustpanzer einschlagen, doch ohne nennenswerten Schaden zu verursachen. Während er unaufhaltsam dem Boden entgegenglitt, schwang er den Lauf seines Gewehrs von rechts nach links. Die Zielerfassung holte einen Pyriak nach dem anderen aus den Schatten. Trancadios feuerte 7-mal und erledigte genauso viele Barbaren mit chirurgischer Präzision. Im nächsten Moment setzten seine Stiefel sanft auf dem schattigen Boden auf, abgefedert vom Hoverpack. Die anderen Dasroks waren um ihn herum gelandet und formierten sich in Zweiertrupps. Die gepanzerte, behelmte Gestalt, die sich zu ihm gesellte, hätte jeder seiner Kameraden sein können, doch das Icon auf Trancadios Visierdisplay verriet ihm, dass es sich um Grenodias handelte. Schon hörte er die Stimme seines besten Freundes über das Komm.
»Bilde ich mir das nur ein, oder wird diese Brut immer hässlicher?« sagte er, während er unablässig in die Reihen der Barbaren feuerte. »Sie wird auf jeden Fall nicht schlauer«, gab Trancadios mit verbissenem Grinsen zurück. »Egal, erlösen wir sie von ihrem Leiden.«
Grenodias schien entzückt, das zu hören.
»Wer als erster 30 Pyriax tötet, kriegt vom anderen ein Fass Sargul spendiert.«
Trancadios bleckte die Zähne.
»Herausforderung angenommen.«
Seite an Seite arbeiteten sie sich voran, während die Barbaren sie von überall her ins Visier nahmen. Sie waren beeindruckende Kreaturen. So viel musste ihnen Trancadios zugestehen. Anderthalb Köpfe größer als er und seine Artgenossen schienen die Pyriaks nur aus Muskeln und Wut zu bestehen. Ihre Gesichter waren blutrote Fratzen, geschmückt mit zu Zöpfen geflochtenen, pechschwarzen Haaren und Bärten. Dicke Adern pulsierten auf ihren Stirnen. Während sie brüllten und grunzten, dass ihnen die Kehlen blutig werden mussten, offenbarten sie die hauerartigen Zähne, die aus ihren Unterkiefern hervorragten. Durch die Berserkerdrogen waren ihre Pupillen derart geweitet, dass ihre Augen aussahen wie lichtlose Abgründe. Ihre Rüstungen und Helme waren ein Flickwerk, dessen Einzelteile von hunderten Spezies gestohlen worden waren, doch die Panzerung schien ihnen fast von den mächtigen Armen und Brustkörben zu platzen. Ihre Waffen waren genauso wenig uniform wie ihre Rüstungen. Laserpistolen und Gewehre, Partikelstrahler, Railguns und natürlich ihre bevorzugten Nahkampfwaffen, Plasmaäxte, deren Schneiden grellweiß in der Finsternis leuchteten. Während sie voranschritten, erlegten Trankadios und Grenodias ein Dutzend Pyriaks, deren Todesschreie durch die Nacht gellten. Die Schüsse des Feindes schlugen in ihre Rüstungen ein, doch ohne mehr als Hitzenarben und Schmauchspuren zu hinterlassen. Grenodias gestikulierte zu einem riesenhaften Minenfahrzeug, das aussah wie ein schaufelradbewehrtes Ungeheuer. Gemeinsam verschanzten sie sich dort. Während eine Welle von Barbaren nach der anderen anrückte, duckten sie sich hinter eine Baggerschaufel und ließen ihre Waffen Tod und Verderben speien.
»Für Buta und Aletro!« hörte Trankadios seinen Freund über das Helmkomm rufen. »Für das Imperium!«
Während sein Körper wie automatisch feuerte, konnte Trankadios nicht verhindern, dass sein Geist einmal mehr zu Kelesis abdriftete und zu seinem ungeborenen Sohn. Wie würde er sein? Was für ein Mann würde er einst werden? Die Mediscans hatten ihnen das Gesicht des Kleinen gezeigt, das so sehr seinem eigenen ähnelte. Trankadios hatte keinen Grund daran zu zweifeln, dass sein Sohn zu einem stolzen Krieger heranreifen würde. Wie könnte er es nicht bei diesen Genen? Er hoffte nur, dass er etwas weniger von Kelesses Eigensinn erben würde. Der Geburtstermin, den die Ärzte errechnet hatten, war zum Greifen nahe, das wusste er. Vielleicht war das Kind schon auf der Welt und er verpasste die ersten Stunden im Leben seines Sohnes, während er sich mit diesen hirnlosen Mordmaschinen herumschlug.
»Kommt her!«
hörte er Grenodias den Pyriaks über seinen Helmlautsprecher entgegenbrüllen. Das Blitzgewitter seines Energiegewehrs spiegelte sich auf seiner polierten Rüstung.
»Kommt her und trefft euren Scharfrichter!« »Spart euch den Atem, Erhabener!« sagte Trankadios mit zusammengepressten Zähnen, während er einem Plasmaschuss auswich. »Und schießt lieber!« »Verfluchter Wagdreck!« hörte er Grenodias knirschen. »Lass endlich diesen Erhabener Mist! Ich bin ein einfacher Krieger, genau wie du!«
»Nur nicht ganz so fähig«, gab Trankadios zurück. »Oder hübsch?«
Er hörte, wie Grenodias darüber lachen musste und dachte, »Du bist nicht einfach nur ein Krieger. Du bist mein Waffenbruder, so wie unsere Kinder es einst sein werden, und ich wüsste nicht, wen ich in diesem Augenblick lieber an meiner Seite hätte. Mit Ausnahme von ihr.« Er wollte es gerade laut aussprechen, als ein Funkspruch über das Komm ertönte. Die Stimme gehörte ihrer Kameradin Orendar. Sonst so kühl wie Eis klang sie jetzt angespannt, nervös.
»Er bittet dringend Unterstützung! Ich liege unter schwerem Beschuss und Dekros wurde angeschossen! Ich wiederhole!«
Wagdreck! Trankadios sah, wie Grenodias behelmter Kopf sich in seine Richtung drehte.
»Geh hin und hilf ihr!«
bellte Trankadios, während er unbeirrt weiterfeuerte.
»Ich halte hier die Stellung!«
Grenodias Helm nickte.
»Wage es ja nicht, dich von diesem Abschaum töten zu lassen!«
Trankadios grinste.
»Zu Befehl, Erhabener!«
Sein Freund verbiss sich einen Kommentar. Er nahm Anlauf, zündete sein Hoverpack und sprang mit einem gewaltigen Satz davon. Ein Teil der sie umringenden Barbaren feuerte ihm hinterher und duckte sich sogleich vor Grenodias antwortenden Schüssen.
»Buta und Aletro steht ihm bei«, dachte Trankadios. Dann versuchte er, jeden Gedanken an seinen Waffenbruder zu verdrängen und einfach nur zu kämpfen.
Sein Scanner zeigte ihm, wie ein halbes Dutzend Pyriaks näher schlich, geduckt hinter Förderbändern und Erzmassen, die sich aus umgestürzten Schwebetransportern ergossen hatten. Anscheinend ließ ihn der Drogenrausch ein gewisses Maß an Selbsterhaltungstrieb.
»Egal, Er würde es auch mit 3 Dutzend von ihnen aufnehmen. Trancadios fluchte, als ein gleißend violetter Partikelstrahl die Schaufel, hinter der er sich verschanzte, durchlöcherte und in seinen Schulterpanzer einschlug. Er sprang hinter seiner Deckung hervor und wich einem weiteren Schuss aus, während er 1, 2, 3 Pyriaks zu ihren Ahnen schickte. Doch für jeden Barbaren, den er auslöschte, schienen 2 weitere anzurücken. Sein Gewehr lief bereits heiß. Er hörte, wie die Kühlaggregate sich summend aktivierten. Für einen Moment durchzuckte ihn der Gedanke, Unterstützung zu erbitten. Doch seine Kriegerehre ließ ihn davon absehen. Noch hielt seine Rüstung und die Munition reichte. Wenn er hier draußen starb, würde er Kelesis niemals wiedersehen, niemals seinen Sohn treffen. Also durfte er nicht sterben. So einfach war das. Während er die Namen der Kriegsgötter brüllte, tötete er einen besonders massigen Pyriak mit einem Kopfschuss und entwaffnete einen anderen, indem er ihn von seinem rechten Arm befreite. Er dachte an seine Ausbildung. Als Grenodias, Kelesis und er sich ausgemalt hatten, wie man eines Tages Lieder über ihr Kampfgeschick singen würde. Nun wäre er einfach nur froh, wenn er dieses Massaker überlebte. Für sie, für ihr Kind. Langsam aber sicher schmolz die Energieladung seines Gewehrs dahin. Trancadios zog eine Plasmagranate von seinem Gürtel und schleuderte sie in einen Pulk Pyriaks. Während die Explosion die Barbaren durch die Gegend schleuderte wie Kinderspielzeug, ließ er die Energiezelle aus dem Griff des Gewehrs springen und hämmerte nur einen Sekundenbruchteil später eine neue hinein. Er feuerte 3, 4, 5 Mal und tötete ebenso viele Barbaren. Dann, ganz plötzlich, ebbte der Ansturm ab. Trancadios wagte es nicht aufzuatmen. Zu Recht, denn in derselben Sekunde meldete ihm sein Scanner einen Pyriak, der von hinten auf ihn losging mit einem Kampfgebrüll, das Trancadios wie Frost unter den Pelz kroch. Er wirbelte herum, gerade als der Barbar seine Axt schwang. Die Schneide aus weiß glühendem Plasma durchschnitt Trancadios Gewehr wie ein heißes Messer einen Eiszapfen. Trancadios sprang zurück und zog im gleichen Moment sein Vibroschwert aus der Scheide am Oberschenkel. Blitzschnell klappte sich die segmentierte Klinge zur vollen Länge aus und begann summend zu vibrieren. Die Schneide bestand aus Ultrakarbin. Als die Plasma-Axt auf ihr einschlug, hinterließ sie nicht einmal einen Kratzer. Doch der Pyriak, der sie führte, war stark. Er zwang Trancadios in die Knie, während dieser mit beiden Händen versuchte, die Axt mit der Klinge von sich fernzuhalten. Speichel flog, während der Barbar ihn angrunzte. Da rollte sich Trancadios zur Seite. Der Barbar, der immer noch die Axt gegen die Klinge gedrückt hielt, fiel ins Leere. Er verlor erst den Halt und dann den Kopf, als Trancadios das Schwert mit einem schnellen Streich durch die Luft pfeifen ließ. Schwer atmend stand er da und sah auf den enthaupteten Kadaver des Barbaren. Gerade wollte er den Scanner konsultieren, um die Lage zu sondieren und nach seinen Kameraden zu sehen, als gleißendes Licht aufblitzte. In derselben Sekunde traf ihn die Druckwelle einer Explosion, als habe ihn ein wilder Wag angesprungen und schleuderte ihn 2, 3 Meter weit. Scheppernd krachte er gegen einen Erztransporter, so groß wie ein kleines Shuttle. Für einen Moment kreischte und klingelte es in seinen Ohren und er lag auf dem Boden, unfähig, sich zu rühren. »Granate«, durchzuckte es ihn und dann »Steh auf, du Narr!« Doch alles war Schmerz und sein Körper versagte ihm den Dienst. Trancadios versuchte, sich durch reine Willenskraft auf die Beine zu zwingen. Vergeblich. Das Visier flackerte. Der Scanner war nutzlos. Er ächzte vor Schmerz, als es ihm gelang, die Hand auszustrecken und den Helm zurückzuklappen. Er schnappte nach Luft, roch Ozon und brennenden Stein und hörte das Brüllen der Barbaren und das Zischen von Energiewaffen. Er drehte den schmerzenden Kopf zur Seite und registrierte das Chaos der Schlacht um sich herum. Das Zucken von gebündeltem Licht, die Flammenzungen, die von brennenden Gebäuden und Körpern aufstiegen, und dann, viel zu spät, die beiden Barbaren, die sich ihm näherten. Ihre Gesichter sahen aus wie mit Blut gemalt. Die Art, wie sie die hauergeschmückten Mäuler verzogen, kam ihm wie ein mordlüsternes Grinsen vor. Sie nahmen einander nichts, was Muskelmasse und Größe anging. Doch der eine Barbar trug einen fast armlangen Bart, zu einem einzigen dicken Zopf gebunden, wohingegen das Gesicht des anderen nackt war, die kreischend rote Haut voller Narben. Trancadios glaubte, dass es sich um einen weiblichen Vertreter der Spezies handelte. Nicht, dass ihm diese Information viel nutzte. Denn seine Feinde waren bewaffnet. Der männliche Pyriak mit einem Plasmagewehr,
der weibliche mit einer monströsen, stachelbewehrten Keule. Trancadios dagegen war unbewaffnet. Sein Schwert lag irgendwo. »Los, steh auf«, befahl er sich, »steh auf, verfluchter Wargdreck!« Die Barbaren grunzten und brüllten ihn an. Sie waren nur noch zwei Schritte entfernt, dann einen. Trancadios versuchte, sich zu bewegen. Er spannte seinen Körper an, während er verzweifelt seine Umgebung nach einer Waffe absuchte, doch er fand nichts in Reichweite außer Schutt und Geröll. Er hatte noch 4 Granaten an seinem Gürtel, doch die Barbaren waren viel zu nah. Er würde mit ihnen sterben. Es wäre für einen Krieger des Hauses Orenias ein ehrenhafter Tod, doch das durfte nicht sein. Nicht heute! Der männliche Barbar stand nun direkt über ihm. Er grunzte und rülpste etwas, das Trancadios wie ein Fluch vorkam. Der Pyriak legte das Gewehr an. Ein stummeliger roter Finger krümmte sich um den Abzug und Trancadios dachte an Kelesses Gesicht. Und die Verzweiflung gab ihm Kraft. Er schaffte es aufzuspringen und die Hüfte des Barbaren zu umklammern, im Versuch, ihn umzuwerfen. Der Pyriak geriet ins Straucheln und kämpfte um sein Gleichgewicht, während seine Kameradin ihm etwas zurief. Da packte Trancadios das Gewehr des strauchelnden Pyriaks mit beiden Händen und riss mit aller Kraft an der Waffe. Das Gewehr glitt dem Barbaren aus der Hand. Brüllend schlug er nach Trancadios, doch der bog sich zur Seite und zielte mit der erbeuteten Waffe auf den Kopf seines Gegners. Ein Schuss zuckte, und für einen Moment konnte Trancadios durch das Loch, das dort war, wo sich eben noch das Gesicht des Barbaren befunden hatte, den weiblichen Pyriak sehen, der mit Gebrüll und blitzender Keule auf ihn losging, rasend blind vor Wut. Trancadios schubste den Leib des durchlöcherten Barbaren zur Seite und legte an, doch sein geschwächter Körper reagierte zu langsam. Die Keule mit dutzenden höllescharfen Stacheln sauste auf ihn herab und schlug ihm das Gewehr aus der Hand. Keuchend wich Trancadios zurück, bis ihn ein Erzbrocken zu Fall brachte. Er wedelte hilflos mit den Armen und kämpfte um sein Gleichgewicht, ehe er auf den Rücken krachte und wehrlos zwischen Steinen und Staub lag. Mit dröhnendem Schädel und wie durch einen Schleier sah er, dass die Pyriak abermals ihre Keule schwang. Mit einem Schrei, der sein Blut stocken ließ, sprang sie ihn an wie ein Dasrock seine Beute. Trancadios wandte den Blick nicht ab. »Kelesses, mein Sohn, es tut mir leid.« Er blinzelte, als plötzlich grellrotes Licht aufblitzte. Ungläubig sah Trancadios, wie die Pyriak stürzte, ein rauchendes Loch in ihrem Schädel. Sie ging zu Boden und ihre leeren, tiefschwarzen Augen starrten den Golvonen nicht minder fassungslos an. Keuchend und unter Schmerzen rappelte Trancadios sich auf. Er blickte in die Richtung, aus der der Schuss gefallen war, und erwartete, Grenodias oder einen anderen seiner Waffenbrüder und Schwestern zu sehen. Dann erkannte er seinen Retter. Für einen Moment standen sie einander gegenüber. Kein Dutzend Schritte lag zwischen ihnen. Trancadios blinzelte. Er glaubte zu halluzinieren, als er den Terraner anstarrte. Es war ein männliches Exemplar der Spezies, soweit er das erkennen konnte, dunkelhäutig und kräftig gebaut, zumindest für seine Art. Sein Haar und der Bart waren schwarz, durchsetzt mit Grau. Sein Gesicht wies mehrere Schnittwunden auf, Blut sprenkelte seinen abgewetzten Overall. In der rechten Hand hielt er eine Pistole. Vielleicht war es seine eigene, vielleicht hatte er sie von einem der Barbaren erbeutet. Auf jeden Fall ließ er die Waffe jetzt sinken, während er Trancadios Blick standhielt und ihm kurz zunickte. Eine Geste, die verwirrend golvonisch wirkte. Ein Terraner. Trancadios stand da wie schockgefroren. Buta und Oletro, ausgerechnet ein dreckiger Terraner hatte einem golvonischen Krieger das Leben gerettet. Was machte er hier? Diese Welt lag fernab der Territorien der Terranischen Allianz. War er einer der Bergarbeiter hier? Trancadios sah, wie der Terraner den Mund öffnete, doch bevor er die Chance hatte, etwas zu sagen, blitzte rotes Licht auf und traf ihn in die Schläfe. Er zuckte zusammen und stürzte zu Boden. Trancadios keuchte. Er duckte sich hinter einen Erzhaufen, während er die Umgebung methodisch nach dem Schützen absuchte, doch ohne einen zu finden. Vielleicht war es ein fehlgeleiteter Schuss gewesen. Bevor er begriff, was er tat, verließ er seine Deckung und rannte zu dem Terraner. Doch als er neben ihm auf ein Knie ging, war dieser längst tot. Leere Augen starrten zu Trankadios empor. Die Schusswunde an der Schläfe brutzelte und rauchte noch.
»Verfluchter Idiot«, Trankadios schluckte, »warum hast du einfach rumgestanden, statt dich in Sicherheit zu bringen?«
Gerade wollte er sich erheben, als er etwas am Hals der Leiche blitzen sah. Er schob den Hemdkragen zur Seite. Der Terraner trug eine Kette mit einem rechteckigen Anhänger aus Metall. Trankadios kannte sich gut genug mit terranischen Gebräuchen aus, um zu wissen, dass es sich um einen ID-Chip handelte. Terranische Soldaten trugen ihn zur Identifizierung.
Er hätte mich nicht retten müssen, aber er hat es getan. Warum?
Die Schlacht, die um ihn herum tobte, war für einen Augenblick vergessen. Trankadios streckte die Hand aus und riss den Anhänger vom Hals der Leiche, um ihn eingehender zu betrachten. Da ertönten schnelle, schwere Schritte hinter ihm. Atemlos entriss er dem Toten die Pistole und drehte sich mit angelegter Waffe um.
»Ganz ruhig, ich bin es.«
Grenodias stand vor ihm. Er hatte den Helm zurückgeklappt und schnappte nach Luft. Besorgnis war in seinem Blick zu lesen. Seine Rüstung zeigte Narben von Energiestrahlen und sein Brustpanzer war mit Blut bemalt, das zu dunkel war, um von einem Golvon zu stammen.
»Bist du verletzt?« »Ich habe gesehen, wie sie dich in die Mangel genommen haben, aber ich war nicht schnell genug.«
Er machte eine Geste, die das Schlachtfeld umfasste.
»Wir haben gewonnen. Die Pyriaks sind vernichtet. Hey, hörst du mich?«
Trankadios nahm nur am Rande wahr, dass der Strahlensturm sich gelegt hatte und das geistlose Gebrüll der Barbaren verstummt war. Er drehte sich wieder zu dem toten Terraner um.
»Er hat mir das Leben gerettet«,
raunte er.
»Dieser Terraner hat mir das Leben gerettet.«
Er sah zu seinem Waffenbruder auf, immer noch unfähig, es zu begreifen. Terraner waren feige, überhebliche Emporkömmlinge, die sich in der Galaxis breitmachten wie Ungeziefer. Doch dieser hatte ihn gerettet und sein eigenes Leben riskiert, als er aus der Deckung kam, um die Barbaren zu töten. Trankadios schüttelte den Kopf.
»Das alles ergab keinen Sinn.«
Grenodias sah zu dem Toten hinab. Seine Ohren zuckten verwirrt.
»Hat er was gesagt?«
»Er wollte es, aber...«
Trankadios sprach nicht weiter. Er betrachtete den Anhänger in seiner Hand. Das silberne Metall hob sich blitzend von seinem schwarzen Panzerhandschuh ab. Grenodias sah ihm über die Schulter.
»Was ist das?«
»Ein Erkennungschip. Ich glaube, er war einer ihrer Krieger.«
Sein Waffenbruder verengte misstrauisch die Augen.
»Was macht er dann hier auf dieser götterverlassenen Kugel?«
»Ich weiß es nicht.«
Als Trankadios den Anhänger mit der freien Hand berührte, aktivierte sich ein winziges Holo-Display. Terranische Schriftzeichen scrollten vor sich hin, begleitet von einem 3D-Porträt des Toten aus deutlich jüngeren Tagen. Trankadios Dolmetscher-Chip hatte die terranische Hauptsprache sowie mehrere ihrer Dialekte gespeichert. Er sah Rangbezeichnungen und etwas, das er für eine Dienstnummer hielt. Und den Namen des Mannes. Trankadios murmelte ihn vor sich hin, bemüht, die terranischen Zeichen so gut er konnte wiederzugeben. Er sah irritiert auf, als Grenodias ein kurzes, bellendes Lachen ausstieß.
»Tut mir leid, Bruder«,
sagte er und entblößte grinsend die Zähne.
»Aber du kennst den Brauch.«
Trankadios schluckte, unfähig darüber zu lachen. Denn ja, er kannte die alte Tradition seines Hauses. Wenn einem Krieger das Leben gerettet wurde, dann gebot es die Ehre, das nächste Kind, das man bekam, nach dem Retter zu benennen.
»Aber er ist nur ein Terraner.«
Grenodias hob unschuldig eine Hand.
»Das ändert nichts an der Tatsache, dass du ohne ihn tot wärst.«
»Ihr Götter«,
raunte Trankadios mit heiserer Kehle, während er wieder und wieder auf den fremdartigen, bizarren Namen starrte, der auf dem ID-Chip stand.
»Niemand darf das je erfahren.«
Grenodias grinste immer noch in sich hinein.
»Versprich mir das«,
bellte Trankadios.
»Verrate es keinem!«
»Komm schon.«
Sein Waffenbruder reichte ihm die Hand. Diesmal war sein Lächeln weniger spöttisch.
»Zeit, dass wir den Sieg feiern.
Übrigens, ich glaube, du schuldest mir ein Fass Sargul.
Grenodias ließ sich von ihm aufhelfen. Dabei hing sein Blick die ganze Zeit an dem Terraner, der so weit weg von zu Hause sein Leben gelassen hatte. Kurz darauf wehte das Banner des Hauses Orenias in Schwarz und Rot über dem Schlachtfeld. Die Pyriaks waren besiegt und ihre Schockschiffe in Fetzen geschossen. Die Golvonen hatten keinerlei Verluste zu beklagen. Ihre Verletzungen stellten keine Herausforderung für die Heilmaschinen der Aurelos dar. Dank des Eingreifens der Krieger hatte die Hälfte der 300 Bergarbeiter das Massaker überlebt. Sie zeigten sich sehr dankbar, als ihre Retter ihnen halfen, Verletzte zu bergen, Wunden zu versorgen und Brände zu löschen.
»Ein großartiger Sieg, Dasrox«,
intonierte Hauptmann Rykoros, als sich seine Einheit um ihn versammelte.
»Ihr erfüllt eure Ahnen mit Stolz!«
Die schwarzen Dasrox brüllten vor Jubel, doch Trankadios war nicht in Feierlaune. Alles, woran er denken konnte, war der tote Terraner. Keiner der anderen Bergarbeiter hatte ihm viel über den Mann sagen können, außer dass er seiner Heimatwelt und seiner Spezies aus unbekannten Gründen den Rücken gekehrt hatte. Er war ein tüchtiger Arbeiter gewesen, hieß es. Auf Darun gelandet habe er die paar Galax, die er sich hier erschuftet hatte, für seine Weiterreise durch die Galaxis gespart. Mehr erfuhr Trankadios nicht. Er dachte an den alten Brauch und daran, was ihm die Ehre gebot. Er dachte an seinen Sohn, der bald das Licht der Welt erblicken würde oder bereits geboren worden war. »Ihr Götter, steht mir bei. Das kann ich nicht tun.« Bald darauf steuerte die Aurelos ihre Heimatwelt an. Trankadios kam gerade rechtzeitig zurück, um der Geburt beizuwohnen. Sie zog sich einen halben Tag hin und verlangte Kelessis alles ab. Doch dann war das Kind auf der Welt, gesund und quäkend. Und bald darauf lagen sie zu dritt in Sabrufelle gekuschelt, im Schein eines prasselnden Feuers, glücklich wie nie zuvor, vollkommen selig. Tränen stachen in Trankadios Augen, als er seinem Sohn über das noch feuchte Kopffell streichelte, während dieser in Kelessis Armen schlief. Die Geburt war nicht ohne Komplikationen verlaufen. Die Herzfrequenz des Kindes war gegen Ende bedrohlich niedrig gewesen. Ein Knoten in der Nabelschnur hatte sich zugezogen. Trotzdem hatte der Kleine durchgehalten. »Du hast den Starrsinn deiner Eltern«, dachte Trankadios. Er wünschte sich, er könnte die Gefühle in Worte fassen, die ihn erfüllten. Die Liebe, den Stolz, das Glück. Dennoch war das Baby so winzig, kaum zwei Handvoll Fell und Knochen. Die Vorstellung brach Trankadios das Herz, dass bald, wie bei allen Kindern Golvonias, die Priester des Hauses Drinai kommen und es in die eisige Wildnis mitnehmen würden. Dort würde es 3 Tage und Nächte allein in der Kälte überleben müssen, um zu beweisen, dass es ein wahrer Golvone war. Und das würde es. Trankadios spürte, welche Kraft in diesem kleinen Körper schlummerte. Sein Sohn war ein geborener Kämpfer. Genau wie sein Vater und seine Mutter. Da gab es für ihn keinen Zweifel. Er würde die Einsamkeit im Eis überstehen. Und dann würde er endlich seinen Namen im Angesicht der Götter erhalten. Plötzliche Schwermut überkam ihn. Und wie immer, wenn er versuchte, es zu verbergen, durchschaute Kelessis ihn, als wäre er aus Eis. Sie sah ihn an, mit ihren wunderbaren Augen, die ihn an Gletscher erinnerten, die im Sonnenlicht funkelten. »Was ist los?«
»Es ist nichts«, antwortete er, »schon gut.«
Sie lächelte schief. »Tranka, du bist der schlechteste Schauspieler der Galaxis. Erzähl mir, was ist auf dieser Minenwelt passiert?« Er wusste, sie würde ohnehin unerbittlich nachbohren, also erzählte er ihr von dem Wesen, das sein Leben gerettet hatte. Sie nahm es mit unbewegter Miene auf. »Du kennst den Brauch«, sagte sie schließlich.
»Götter, du klingst genau wie Grenodias. Er war nur ein verfluchter Terraner.«
»Und ohne ihn hätten wir dich verloren.«
»Trotzdem«, rief Trankadios aus, woraufhin sich sein Sohn unruhig regte.
Flüsternd fuhr er fort.
»Wir hatten ausgemacht, ihn nach deinem Vater zu benennen. Hast du das vergessen?«
»Nun«, sagte Kelesses unbeeindruckt. Manchmal hat das Schicksal andere Pläne.
Willst du ihn wirklich dieser Schande aussetzen?
Es weiß doch niemand, woher der Name stammt.
Jeder wird wissen, dass es kein golvonischer Name ist.
Sie sah ihm tief in die Augen und wie immer ließ es seinen Panzer dahinschmelzen. Dennoch musst du das Wesen ehren, das dich gerettet hat, das mir meinen Mann zurückgebracht hat.
Trankadios schnappte nach Luft. Er sah seinen schlafenden Sohn an.
Sollte er wirklich? Nein, das war lächerlich, undenkbar.
Dann sah er wieder Kelesses Blick und wusste, er würde eher mit bloßen Händen einen Planeten aus dem Orbit schieben, als sie umzustimmen.
Also gut. Ich ehre den Brauch, knurrte er schweren Herzens. Aber er muss nicht den vollen Namen tragen.
Während des Fluges hatte er nachgeforscht. Der Familienname des Terraners stammte aus einer alten Sprache seiner Spezies und bedeutete so viel wie leuchtender Verstand oder strahlendes Herz. Nun, zumindest gab es schlechtere Bedeutungen, die ein Name haben konnte.
Es ist gleichgültig, welchen Namen er tragen wird, sagte Kelesses. Sie drückte ihren Sohn sanft an sich. Dieser gab ein leises Maunzen von sich.
Sieh ihn dir an, Trankadios. Unser Sohn ist ein Kämpfer und er wird Großes vollbringen. Er wird dem Hause Orenias und dem Imperium Ehre erweisen.
Ja,
sagte Trankadios, sanfter als zuvor, und lachte, als er sah, wie sein Sohn die winzigen, fellbedeckten Fäuste ballte und die Ärmchen ausstreckte, während er herzhaft gähnte.
Ja, das wird er.
Und er sandte einen letzten Dank an den Terraner John Hubert aus, der es ihm ermöglicht hatte, seine Frau wiederzusehen und seinen Sohn kennenzulernen. Hubert, Sohn des Trankadios.
Kampf der Brüder jetzt auch als Hörbuch bei Gumroad, rickfuture.gumroad.com oder bei BookBeat, bald auch bei Audible. Und natürlich arbeitet Dane auch gerade am 7. Roman, dem Staffelfinale. Auch da braucht es noch ein bisschen Zeit. Das wird wahrscheinlich eher im Spätsommer der Fall sein, dass das Buch erscheint. Also jetzt noch nicht nächste Woche oder nicht im Juli, aber vielleicht im August oder Anfang September. Wir drücken mal die Daumen. Wir wünschen euch eine gute Zeit, trinkt genug, passt auf euch auf und wir senden ganz liebe Grüße und bis bald.